Heute zu Gast ist Alina Eilers, Mitgründerin und COO von Pheosynt. Das Biotech-Startup aus Hannover produziert Antikörper in Kieselalgen statt in lebenden Tieren oder tierischer Zellkultur. Wir sprechen über diese neue Expressionsplattform und das erste Produkt, das das Unternehmen auf den Markt bringen wird, einen veganen Schwangerschaftstest. Außerdem, kleiner Hinweis, sprechen wir in dieser Episode auch über Tierleid, das mit konventionellen Produktions- und Zellkulturmethoden einhergeht, zum Beispiel darüber, wie FKS gewonnen wird. Wenn dich also bildliche Schilderungen von Tierleid stark belasten, empfehlen wir diese Folge nach etwa 25 Minuten zu beenden. Sehr spannende Episode und vielleicht für manche ein neuer Blickwinkel auf Zellkultur. Los geht's!
Und dann haben wir uns überlegt, okay, welches Diagnostikprodukt kennt jeder? Wo ist man bereit, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für zu bezahlen, weil ein Produkt von einem Startup ist nun mal meistens ein bisschen teurer, dann ist es noch ein nachhaltiges Produkt und so weiter. Und was ist vielleicht auch ein emotionales Produkt? Und so sind wir einfach zum Schwangerschaftstest gekommen. Meine Kollegin Stefanie bezeichnet das immer als trojanisches Pferd. Wir kommen mit dem Schwangerschaftstest und danach erobern wir die ganze Diagnostikbranche, um einfach ja zu zeigen, unsere Antikörper funktionieren und das zu beweisen.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Hallo Alina, schön, dass du heute bei mir bist.
Hi.
Eine Frage ganz zum Anfang. Sag mal, was war denn dein allererster Job oder dein erstes Projekt im Labor? Also wofür musstest du zum ersten Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
Ich glaube, zum ersten Mal eine Pipette in die Hand nehmen musste ich in einem Praktikum, Zellbiologie oder sowas. Und da haben wir direkt mit so ganz kleinen Würmchen gearbeitet, denen wir den Kopf abreißen mussten. Es war so gar nicht meins. Aber meine erste wirklich praktisch eigenständige Arbeit war im Grunde die Bachelorarbeit, wo ich tatsächlich in der Arbeitsgruppe gearbeitet habe, wo auch jetzt Pheosynt ausgegründet wurde. Also das war eigentlich meine erste praktische Arbeit tatsächlich.
Fantastisch, da haben wir den Bogen zu eurem Unternehmen direkt geschlagen. Genau. Das heißt, du bist vom Hintergrund her Molekularbiologie oder?
Ich habe Life Science studiert. Das zu erklären, fiel immer sehr schwer. Viele haben immer Lifestyle verstanden, aber Life Science im Grunde, ja, Lebenswissenschaften. Alles Mögliche, was dazugehört. Und meinen Doktor habe ich da dabei in Chemie gemacht.
Okay, und heute bist du COO, also Chief Operations Officer bei Pheosynt. Erzähl mal in aller Kürze, was macht ihr?
Pheosynt ist ein Biotech-Startup und wir produzieren Antikörper in Kieselalgen und bieten somit eine Alternative zu der Produktion in Tieren oder tierischer Zellkultur. Und um unsere Technologie so ein bisschen bekannter zu machen und zu zeigen, dass sie wirklich gut funktioniert, bringen wir ein Diagnostikprodukt raus und das ist der erste vegane Schwangerschaftstest.
Okay, Antikörper, denkt man erstmal, ist ein alter Hut. Wir springen gleich noch ein bisschen tiefer rein, wie man Antikörper heute herstellt und warum das vielleicht nicht mehr unbedingt State of the Art ist. Aber vielleicht noch ganz kurz zu Pheosynt. Wie groß seid ihr? Wo seid ihr? Und was sind so die aktuellsten Themen, die euch umtreiben?
Wir sind 9 Leute beziehungsweise 7 Angestellte. Wir sind in Hannover, haben hier ein Büro und auch Laborräumlichkeiten. Und wir stehen derzeit kurz vorm Abschluss der zweiten Finanzierungsrunde, der Seed Round. Und das ist natürlich erstmal ein großer Schritt auf der Business-Seite und auf der technologischen Seite stehen wir davor, die technische Dokumentation beim TÜV oder einer anderen benannten Stelle einzureichen, sodass unser Schwangerschaftstest eine CE-Nummer bekommt und auf den Markt darf. Also das ist da der große Meilenstein.
Also 2025 wird unglaublich spannend für euch.
Auf jeden Fall, ja.
Fantastisch. Cool. Dann hast du eben schon erwähnt, ihr produziert in Kieselalgen. Antikörper, wie gesagt, ist ein Riesengeschäft, ein Milliardenmarkt. Antikörper stecken überall drin, in der Diagnostik, in der Therapie. Erzähl doch mal, warum ihr eine neue Expressions- oder Produktionstechnologie für Antikörper entwickelt, für ein Produkt, das eigentlich eine Commodity ist, was es customized oder in Millionen Liter Scale in der Produktion gibt, wo die Titer fantastisch sind. Warum brauchen wir da ein neues Expressionssystem?
Also um das einmal von der regulatorischen Seite zu betrachten, es gab zum Beispiel auch 2020 eine Empfehlung vom Referenzlabor der EU, wo empfohlen wurde, also jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern rein empfohlen, auf Tiere bei der Antikörperproduktion zu verzichten. Diese Empfehlung hat sehr große Diskussionen hervorgerufen in der wissenschaftlichen Branche. Also Personen, die mit Antikörper arbeiten, jeder, der Antikörper verwendet, hat da natürlich eine Meinung zu, weil die bisherige Produktion in Tieren oder hauptsächlich tierischer Zellkultur ist natürlich recht alternativlos. Es werden immer wieder tierische Produkte dafür verwendet oder halt lebende Tiere, um den Startprozess, die Immunisierung zu machen. Aber trotzdem ist es halt natürlich ethisch schon ein bisschen fraglich. Es ist ein sehr auf Tierausbeutung lastender Prozess. Und das hat auch das Referenzlabor der EU gesehen und gesagt, hey, da müsste man mal perspektivisch was dran ändern. Das heißt, das ist natürlich ein sehr guter Startpunkt für uns. Wir wissen, es ist der Bedarf da nach Alternativen. Und wir haben eine nachhaltige Methode gefunden, das besser zu machen und günstig. Warum sollten wir das nicht tun? Warum sollte man nicht eine nachhaltige Methode voranbringen? Auch wenn die Branche das natürlich nicht ganz so sieht.
Damit wir hier begrifflich ganz auf einem Stand sind. Du hast gerade sowohl Produktion in Tieren erwähnt, als auch in tierischer Zellkultur. Vielleicht gehen wir da einmal systematisch durch. Wenn ich einen Antikörper in einem Tier produziere, wie läuft das ab?
Es kommt ganz drauf an, wo man starten möchte. Wenn man einen neuen Antikörper produzieren möchte, dann wird zuerst das Tier immunisiert. Das heißt, dem Tier wird das Antigen gespritzt in die Blutbahn und das Tier bildet dagegen Antikörper, die man wiederum aus dem Blut herauszieht.
Aus dem lebenden Tier?
Das kann man aus dem lebenden Tier. Das kann eine Ziege sein, ein Schaf, ein Kaninchen. Das sind meist eher ein bisschen größere Wirbeltiere, weil die einfach mehr Blut haben. Und dann schaut man, braucht man genau diesen Antikörper? Das ist halt dann ein polyklonales Antikörpergemisch mit verschiedenen Antikörpern. Oder braucht man einen spezifischeren Antikörper? Man kann also entweder dem Tier weiterhin über Wochen, teilweise auch Monate, den Antikörper entnehmen. Teilweise wird das Tier dann einfach neu immunisiert. Oder man geht den nächsten Schritt und entnimmt die antikörperproduzierenden Zellen. Die sind in der Milz. Dafür wird das Tier getötet. Die Zellen werden entnommen und im Labor fusioniert. Dann werden Hybridoma-Zellen erstellt. Das heißt, die werden mit Krebszellen kombiniert, sodass man diese Zellen weiterverwenden kann. Und hier landen wir dann entweder in der tierischen Zellkultur, sodass man diese Zellen im Labor kultiviert. Man kann aber auch die Hybridoma-Zellen Mäusen zum Beispiel einsetzen und die Ascites-Methode durchführen. Ascites ist eine sehr qualvolle Methode, die wird eigentlich kaum noch gemacht, in der EU weitestgehend verboten, nur in Ausnahmefällen. Ich habe mir die Statistik von 22 angeschaut, da gab es das eigentlich nur noch in Frankreich und ein anderes Land, glaube ich. Es ist aber eine sehr gute Methode, um monoklonale Antikörper zu produzieren. Und wie das außerhalb der EU aussieht, steht nicht so ganz geschrieben. Und es ist eine günstige Methode mit einer hohen Ausbeute, aber eine sehr, sehr qualvolle Methode.
Mhm. Gibt es die Möglichkeit, einen speziellen monoklonalen Antikörper vielleicht auch rein rekombinant, also mit einem Plasmid oder mit einer DNA-Sequenz zu starten? Oder muss ich immer den Weg über das Tier und die Hybridoma gehen?
Nein, da gibt es zum Glück auch eine Alternative für, und zwar das Phagendisplay oder Phage-Display, was komplett tierfrei abläuft. Hier muss man natürlich trotzdem schauen, welche Produkte werden verwendet im Labor, aber im Grunde läuft das komplett ohne lebendiges Tier ab. Und hier kann man auch sehr spezifische monoklonale Antikörper dann am Ende gewinnen, beziehungsweise die Sequenz, weil es ist keine Produktionsmethode, sondern nur eine Methode, um neue Antikörper zu selektieren.
Mhm. Und wenn ich da meinen Antikörper selektiert habe, wie bekomme ich den dann in die Produktion?
Die Sequenz muss einfach eingebracht werden, entweder dann halt in die Zellkultur oder halt in den anderen Organismus.
Mhm. Okay. Hast du Marktzahlen parat? Welche Methode jetzt welchen Anteil hat?
Nee, leider nicht. Der Markt ist, ich sage mal, ja intransparent. Wir haben natürlich Tierschutzgesetze, gerade auch in der EU, die das Einführen von Produkten verhindern soll, die unter qualvollen Methoden in Tieren geschehen. Aber es gibt immer Grauzonen. Ich weiß, dass ein Großteil der Antikörper in Europa in der tierischen Zellkultur produziert wird. Aber wir haben auch viel polyklonale Produktion durch die Immunisierung in Tieren. Aber die Ascites-Methode in Europa, da haben wir ganz genaue Zahlen zu, durch halt die Tierschutzreports. Und wie gesagt, da war eigentlich nur Frankreich Spitzenreiter. Was aber aus anderen Ländern kommt, was in die EU eingeführt wird, keinerlei Infos.
Okay, und ich glaube, wenn man selber im Labor arbeitet, man hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wie Antikörper produziert werden, was da dran hängt. Und ich erinnere mich, während meiner Doktorarbeit ist mir ein Antikörper ausgegangen und ich musste einen neuen Batch kaufen und musste quasi die Methode komplett neu etablieren, weil das ein polyklonaler Antikörper war. War aber das Tier gestorben. Und ich hatte dann quasi einen komplett anderen Antikörper. Also es ist nicht nur aus ethischer Sicht problematisch, sondern auch aus ganz praktischer Sicht. So ein polyklonaler Antikörper kann halt einfach komplett anders aussehen, wenn der aus einem anderen Tier kommt.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo polyklonale Antikörper sehr sinnvoll sind, weil sie halt sehr breit gefächert, sage ich mal, das Target erkennen können und halt nicht super spezifisch. Und je nachdem, was man da abzielen möchte, macht das vielleicht Sinn. Aber im Grunde hat man hier natürlich wirklich ein Sensitivitätsproblem, gerade wenn es dann darum geht, dass das Tier gestorben ist und das neue Tier natürlich einfach andere Antikörper produziert. Das ist ein großes Problem. Und deswegen verwendet man ja vorrangig monoklonale Antikörper.
So, Kieselalgen. Damit produziert ihr eure Antikörper. Erste Frage, was sind Kieselalgen? Ich war in Taxonomie mal sehr viel besser als heute, aber mein zweites Semester ist lange her. Was sind Kieselalgen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Kieselalgen, der Name sagt es ja, sind Algen. Sie sind aber auch nicht so richtig Pflanzen. Also sie zählen nicht zu Pflanzen, sie sind Mikroalgen und sie heißen im Englischen oder im Deutschen auch Diatomeen. Das ist vielleicht ein bisschen besseres Wort, weil Kieselalge klingt immer super nach Pflanze. Es sind aber marine Mikroorganismen, die überall im Meer vorkommen, eukaryotische Einzeller, die Photosynthese treiben, die aber recht komplexe Moleküle einfach produzieren können. Also komplexer als andere Mikroorganismen, wie es zum Beispiel Bakterien oder Hefen sind.
Die produzieren jetzt aber nicht von sich aus ganz natürlich schon Antikörper, oder?
Sie haben natürlich eine Proteinproduktion und produzieren sicherlich auch ein paar eigene Antikörper. Sie können aber natürlich dahin manipuliert werden, bessere Antikörper zu produzieren.
Sehr gut. Warum ausgerechnet Kieselalgen? Wie seid ihr bei diesem System gelandet?
Die Idee ist in der Arbeitsgruppe entstanden, wo ich meine Bachelorarbeit gemacht habe. Das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Und mein Kollege ist das, unser CTO, der hat am System Kieselalge seine Doktorarbeit gemacht und versucht, Antikörper darin zu produzieren. Es wurden vorher schon sehr viele andere pflanzliche Systeme durchprobiert, sei es jetzt eine Grünalge oder die Entengrütze oder verschiedenste Pflanzen. Und dann kam halt die Kieselalge, die in der Literatur auch schon einige Beschreibungen hingehend Antikörperproduktion hat. Und da hat er gemerkt, okay, die funktioniert tatsächlich richtig gut, hat ein paar Veränderungen durchgeführt und gemerkt, das klappt. Und dann haben wir als Feosynt uns zusammengefunden und gesagt, mega, da wollen wir auf jeden Fall mehr mitmachen. Das funktioniert, wir sehen die Ergebnisse, wir haben verschiedene Anwendungsbeispiele schon gehabt. Lass uns da mehr draus machen.
Was musstet ihr an den Algen machen oder an den Kieselalgen, um die dahin zu bekommen, dass die ein besseres Expressionssystem sind?
Man hat so ein bisschen, sage ich mal, die DNA verändert, geschaut, wie sieht der Promoter aus, was kann ich an, was kann ich ausschalten, das Medium natürlich ein bisschen angepasst. Also es sind diverse Anpassungen und da sind wir auch immer noch dran, das immer noch zu optimieren. Aber also genetische Änderungen, aber auch die Umwelt.
Okay. Ja, Umwelt wäre auch meine nächste Frage gewesen. So die Prozessanforderungen, also wie bekommt man die in einen industriellen Maßstab? Kann ich die einfach in einen klassischen Fermenter stecken? Du hast gesagt, die machen Photosynthese. Müssen die Photosynthese machen? Brauchen die so einen Lichtbioreaktor? Wie macht ihr das?
Genau, also sie machen Photosynthese und ich sag mal, es ist ein recht elementares Ding. Klar, vielleicht geht es auch ohne Photosynthese, kann man mal schauen, aber im Grunde ist es ein recht simpler Organismus, den man beleuchtet mit LED-Licht, von daher ist das gar nicht so die ganze Krux. Genau, man braucht einen Photobioreaktor, ein simples salzhaltiges Medium, eine leichte Begasung und Licht und das war's. Ein sehr genügsamer Organismus.
Auch temperaturentechnisch dann wahrscheinlich eher so ambient und nicht auf 37 Grad.
Ja. Genau, die Kieselalge in unserem Fall kommt zum Beispiel auch in der Nordsee vor und der erreicht völlig eine Temperatur von 20 Grad. Also wenn das um die 20 Grad ist, was ja meistens Raumtemperatur entspricht, ist das wunderbar. Von daher hat man da gar keine Probleme mit dem Heizen oder Kühlen.
Ja, klasse. Und wie performt der Organismus so im Vergleich zur klassischen tierischen Zellkultur?
Wir kommen noch nicht ganz an die Zahlen der tierischen Zellkultur ran. Es ist auch sehr antikörperabhängig, wie viel produziert wird in der Kieselalge, aber wir haben Zahlen bis zu 200 Milligramm pro Liter.
Okay, also, ja, ein sehr, sehr guter Start auf jeden Fall. Und fairerweise muss man sagen, die tierische Zellkultur hat 3 Jahrzehnte Vorsprung. Wie lange seid ihr an der Kieselalge jetzt dran?
Oh, lass mich kurz überlegen. Das hat, glaube ich, angefangen 2017. Also ja, 7 Jahre, sage ich mal. Und wir von Feo sind 3,5. Mhm.
Okay, also immer noch eine relativ junge Technologie, wenn man sich anschaut, genau, wie lange solche Systeme brauchen, entwickelt zu werden. Okay, das heißt, der Photobioreaktor klingt erstmal simpel, durchaus was etabliert ist. Was sind denn dann jetzt, oder ist Thema Skalierbarkeit aktuell überhaupt eine große Herausforderung für euch? Oder sagt ihr, ihr seid noch mehr auf der molekularbiologischen Seite optimiert, nur das Expressionssystem an sich und gar nicht so sehr die Prozessparameter?
Nee, tatsächlich sind beide Faktoren gerade wichtig. Natürlich im Upstream-Prozess eine hohe Ausbeute zu erlangen, dass einfach da die Kultivierung noch besser wird. Aber der Downstream-Prozess, der entscheidet gerade das Upscaling. Also wir würden gerne auf richtig große Volumina hochgehen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal die Anlagen. Da schauen wir gerade, welche Möglichkeiten haben wir, um jetzt mal über 20 Liter hinauszugehen, auf 50, 100 Liter, 200 Liter. Und dann muss man natürlich schauen, wie geht man mit diesem großen Volumen um? Wenn wir jetzt 200 Liter haben, da komme ich nicht mehr mit so einer kleinen Laborzentrifuge weit. Und das ist eher das Problem, dass wir schauen müssen, welche Geräte brauchen wir dazu und wie handeln wir das Ganze. Das hindert uns ein bisschen am Upscaling, die Geräte, die wir dafür brauchen, weil so ein kleines Biotech-Startup hat jetzt auch nicht Unmengen an Geld, um jetzt ganz teure Laborgeräte zu kaufen.
Ja, dafür die Seed-Finanzierung dann. Yep. Eine Frage zum Upstream-Prozess, beziehungsweise diese Kombination daraus. Werden die Antikörper sekretiert oder müsst ihr die Zellen aufschließen?
Wir schließen die Zellen auf.
Ja, ist dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit.
Genau, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das erhöht tatsächlich die Ausbeute. Die Literatur, die es vorher gab, da wird sekretiert und bei uns in der Zelle.
Gut, so, jetzt habt ihr Antikörper produziert, die aufgereinigt und macht als allererstes einen veganen Schwangerschaftstest. Das ist ja jetzt, sag ich mal, auch vom Geschäftsmodell und vom Weg als Startup eher ungewöhnlich, zu sagen, man entwickelt eine Plattformtechnologie. Und statt zu versuchen, diese Plattform zu lizenzieren oder als CDMO auf den Markt zu gehen und für andere zu produzieren, entwickelt ihr jetzt ein eigenes Produkt. Wie kommt das denn?
Genau. Ja, also wir haben uns gedacht, das ist noch nicht spannend genug, so ein Biotech-Startup. Lass uns mal noch in eine Branche gehen, wo wir gar keine Ahnung von haben und so ein Diagnostikprodukt rausbringen. Wir haben einfach gemerkt, dass der Biotech-Markt, was Antikörper angeht, super traditionell ist und ein Startup da einfach nicht so gerne gesehen wird. Wir haben ja schon ein paar Schwachpunkte von Antikörpern angesprochen, wie die Qualität oder die Verfügbarkeit, gerade bei polyklonalen Antikörpern. Und da verlassen sich dann lieber die Kundinnen auf die Verkäuferinnen, die sie schon sehr lange haben. Ich kaufe lieber also bei jemandem ein, wo ich die Menge für 5 Jahre einkaufen kann und so weiter. Und wer weiß, ob es Feosynth in 5 Jahren noch gibt. Also wieso sollte ich bei einem Startup Antikörper kaufen? Das ist ein großes Problem. Und dann natürlich never change a running system. Warum sollte ich auf einmal die Antikörper aus einer Kieselalge beziehen? Ich weiß ja gar nicht, wie die funktionieren. Ich muss meine Prozesse vielleicht umstellen, muss das erstmal alles validieren. Das sind einfach sehr, sehr große Strukturen dahinter, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen, da überhaupt den Fuß in die Tür zu bekommen. Und da haben wir in Gesprächen mit Expertinnen und InvestorInnen gemerkt, okay, so ganz reif ist die Idee einfach nicht. Was können wir tun, um unsere ganz tolle Technologie irgendwie auf den Markt zu bringen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach selber einen Test rauszubringen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welches Diagnostikprodukt kennt jeder? Wo ist man bereit, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für zu bezahlen? Weil ein Produkt von einem Startup ist nun mal meistens ein bisschen teurer. Dann ist es noch ein nachhaltiges Produkt und so weiter. Und was ist vielleicht auch ein emotionales Produkt? Und so sind wir einfach zum Schwangerschaftstest gekommen. Meine Kollegin Stefanie bezeichnet das immer als trojanisches Pferd. Wir kommen mit dem Schwangerschaftstest und danach erobern wir die ganze Diagnostikbranche, um einfach ja zu zeigen, unsere Antikörper funktionieren und das zu beweisen.
Müsste auch ein großer Markt sein, oder? Also das ist wahrscheinlich einer der meistverkauften so Schnelltests für zu Hause.
Ja, also in Deutschland wurden 15 Millionen Schwangerschaftstests verkauft 2022. Ich glaube, das sind 54 Millionen Euro gewesen. Global sprechen wir natürlich noch von höheren Summen. Es ist trotzdem eher ein Nischenmarkt, aber wir haben natürlich genügend Diagnostikprodukte, die man daran anhängen könnte.
Ja, natürlich. Okay. Wo steht ihr beim Schwangerschaftstest?
Wir müssen da gerade noch die letzten Daten validieren, beziehungsweise unser Testhersteller. Und dann wird die technische Dokumentation eingereicht. Wir haben die Verpackung fertig designt. Wir haben das Produkt im Grunde fertig designt. Es fehlen nur noch ein paar Labordaten, um das abschließend einzureichen. Und genau, dann geht's in die Marktvorbereitung, in die Gespräche, wo wird der Schwangerschaftstest verkauft, ins Marketing, Social-Media-Planung und so weiter. Alles, was dazu gehört, was dann echt wenig mit der Biotechnologie zu tun hat, aber was auch super spannend ist.
Super spannend, aber tatsächlich, ich glaube, du bist jetzt die erste oder eine meiner ersten Gästinnen, die tatsächlich so ein richtiges End-Customer-Produkt haben. Aber
ja. Ja, das ist ein sehr ungewöhnlicher Case. Ich weiß, dieses Biotech und dann noch so ein Consumer-Produkt, das
ja, aber ist total spannend. Also dann könnt ihr das volle Influencer-Game und sowas spielen. Und hat natürlich den Vorteil, dass man auch relativ, also verhältnismäßig leicht wieder bei seinem Kunden landet.
Genau, ja. Und gerade wenn die Gesellschaft, sage ich mal, dann ein bisschen aufgeklärter ist, wächst auch einfach das Bewusstsein für andere Produkte. Und wir können ein bisschen mehr Druck aufbauen auf die Branche.
Ja, jetzt weiß natürlich die meisten Leute, die nicht Life Science studiert haben, weder was ein Antikörper ist, noch wie ein Schwangerschaftstest im Detail funktioniert. Von daher wissen die Leute ja auch nicht, dass da tierische Produkte letztlich drinstecken. Seht ihr das als Herausforderung, überhaupt erstmal Aufklärungsarbeit zu machen?
Ja, das ist ein großer Aspekt bei unserem Marketing. Also da wird ein großes Budget für nötig, Aufklärung zu betreiben, vorrangig halt auf Social Media. Wir merken das aber schon ganz gut an der Resonanz. Wir sind schon ein bisschen aktiv bei Social Media und es gibt auch immer wieder mal Posts über uns von größeren Channels auf Instagram. Zum Beispiel Watson hat einen Post gemacht oder Faktastisch, wo halt die Reichweite wirklich in die Millionen geht. Und da gibt es halt unterschiedliche Reaktionen. Wenn da erstmal steht, ein Startup entwickelt einen veganen Schwangerschaftstest, gibt es immer die Leute, die einfach komplett das Wort vegan hassen und sagen, was für ein Quatsch, ich hau mir jetzt erstmal eine Wurst auf den Grill und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die schockiert sind und sich weiter informieren möchten. Und unsere Zielgruppe ist natürlich vorrangig weiblich. Vorrangig sind wahrscheinlich Millennials. Und ich denke, die erreichen wir über Social Media ganz gut mit unserer Aufklärung, um erstmal zu zeigen, hey, so wird ein Schwangerschaftstest produziert. Das sind die Nachteile, die vielleicht ein herkömmlicher Schwangerschaftstest hat. Also er ist mit Tierleid verbunden und wir machen das so und vermeiden das Tierleid. Das ist eine große Aufgabe, aber ich denke, das bekommen wir hin.
Jetzt habe ich auf eurer Website zwei verschiedene Begriffe gelesen. Einmal tierfrei, einmal vegan. Ist das Gleiche? Sind das Synonyme? Oder muss man da irgendwie noch ein bisschen von abgrenzen? Weil auf Lebensmitteln, das vegane Label, das kennt man. Da versteht man auch, was drin ist. Oder ich verstehe darunter, dass da eben ausschließlich Komponenten und Produkte drinstehen, die einfach nicht aus Tieren stammen oder mit Hilfe von Tieren gewonnen wurden. Ist tierfrei dann das Gleiche oder muss man das noch irgendwie differenzieren?
Ja, es gibt verschiedene Sachen, wie man das differenzieren kann. Ich meine, bei Lebensmitteln ist es recht klar. Ich lebe selber vegan, deswegen schaue ich auch immer nach so einem veganen Label. Das macht es für mich auf jeden Fall einfacher. Und das heißt, da ist kein tierisches Produkt drin. Es wurde im ganzen Prozess auch kein tierisches Produkt verwendet. Deswegen steht auch zum Beispiel auf O-Saft vegan, weil das sonst über Gelatine oder Fischblasen geklärt wird. Und wenn das eben nicht passiert, kann halt dort auch das Label vegan drauf. Tierfrei heißt erstmal, es wurde ohne Tier produziert. In der Biotechnologie gibt es ganz oft den Begriff tierfrei oder animal-free, auch zum Beispiel animal-free Antibodies, was auch für Antikörper zutrifft aus dem Phagendisplay und so weiter, wo wirklich also kein lebendiges Tier verwendet wurde. Inwieweit da auch keine tierischen Substanzen verwendet wurden für die Produktion, kann ich dir nicht sagen, da es einfach kein geschützter Begriff ist. Vegan ist auch kein geschützter Begriff. Und deswegen versucht man da mit den Labeln zu arbeiten, um einfach eindeutig klarzumachen, okay, vegan heißt keinerlei tierisches Produkt drinne. Tierfrei ist da ein bisschen schwammiger. Da gibt es natürlich noch andere Begriffe wie ohne Tierleid oder ohne Tierversuche. Und ohne Tierversuche, klar, wir haben keine Tierversuche. Das heißt aber nicht, dass es vegan ist. Vegan ist so das Ultimo, sage ich mal, was man erreichen kann von der Prozesskette darauf abzielen, dass man keine Tiere verwendet hat. Und alles andere ist meist so ein bisschen in Abstufen untergeordnet.
Magst du noch ein bisschen tiefer drauf eingehen?
Also ohne Tierversuche heißt, es wurde kein lebendiges Tier verwendet, um dieses Produkt zu generieren. Es heißt aber nicht, dass keine tierischen Produkte vielleicht trotzdem enthalten sind. Tierleidfrei oder ohne Tierleid heißt im Grunde, dass ein Tier im Grunde verwendet werden könnte oder tierische Produkte, aber das ohne Tierleid und ohne, dass es zum Tod des Tieres führt. Vegan heißt, es wurde gar kein Tier verwendet und auch keine tierischen Substanzen. Aber diese Definitionen sind den wenigsten bekannt. Und gerade vegan ist einfach ein Wort, was auf sehr viel Abstoßung immer trifft. Mhm. Aber es heißt einfach nur kein Tier, keine tierischen Produkte, sodass man hier einfach ein ethisches Produkt hat, was einfach den höchsten Anforderungen, sage ich mal, im Veganismus oder im Grunde ohne Tiere entspricht. Ja.
Okay, ich verstehe. Und deswegen ist auch ein Antikörper, der zwar zum Beispiel über Phage Display generiert wurde, aber in tierischer Zellkultur produziert wird, nicht vegan, weil die Zellkultur und die Zelllinie ja letztlich auch tierischen Ursprung ist.
Genau, da ist gar nicht unbedingt, glaube ich, das Problem, wo die Zelllinie herkommt, weil ob es jetzt human oder tierische Zellkultur ist, ja. Sicherlich, wenn da Hamsterzellen verwendet werden, das ist schon mal nicht vegan. Aber wenn es jetzt auch humane Zellkultur ist, muss man immer drauf schauen, wirklich wird da FKS oder BSA verwendet, weil das natürlich ja ganz klar ein Ausschlusskriterium wäre.
Für die FKS nicht wissen, was es ist, magst du einmal erklären, was FKS ist?
Ja, FKS, fetales Kälberserum und ja, es ist sehr grausam. Also eine trächtige Kuh wird geschlachtet und das Kalb wird entnommen und aus dem noch schlagenden Herzen des Kalbs wird das Blut entnommen mit einer Spritze. Im Grunde stirbt dabei das Kalb und ziemlich sicher auch die Mutterkuh und dieses FKS, das Serum aus dem Kälberherzen, hat halt sehr, sehr viele Inhaltsstoffe, die ziemlich relevant sind für die Zellkultur, die auch noch nicht ganz definiert sind, sodass man da nicht so einen richtig guten Ersatz hat. Es wird immer wieder vermieden. Es gibt serumfreie Medien und so weiter, aber FKS ist noch nicht ganz aufgeschlüsselt und deswegen immer noch relevant.
Ja, Thema, das also wir machen bei uns ja auch viel Zellkultur und ja, serumfreie Medien sind ein Riesenthema. Ist natürlich auch... Ja. Auch wieder nicht nur ein ethisches Thema, sondern auch ein Kostenthema. Ist jetzt nicht die, ich will es gar nicht aussprechen, aber nicht die effizienteste Art, einen Rohstoff für Zellkultur zu bekommen. Aber ja, tatsächlich so der Standard in vielen Zellkulturprozessen. Vielleicht eine Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil man diesen Begriff tierfrei oder animal free gerade so im Bereich Pharma-Biotech häufig hört. Der Hintergrund hier ist auszuschließen, dass BSE oder TSE drin ist. Und das kannst du natürlich am besten ausschließen, wenn du einfach keine tierischen Produkte in deiner Lieferkette drin hast. Von daher würden die auch unter den Begriff vegan fallen?
Nee, also vielleicht ja. Also ich versuche seit einem Jahr für Produkte, die wir verwenden, eine vegane Bestätigung einzuholen. Und für einige Lieferanten ist das kein Problem. Die unterschreiben mir das und sagen, jo, sie arbeiten ja tierfrei. Sie haben auch hier das BSE-TSE-Statement tierfrei. Andere sagen, nee, kann ich trotzdem nicht unterschreiben, weil vegan hat noch höhere Anforderungen. Deswegen, die Definition ist ein bisschen schwierig, nicht immer ganz einheitlich. In dem Fall ja, BSE TSE-Statement würde für mich auch bedeuten, es ist vegan. In der Praxis sieht das bei den Lieferanten aber manchmal anders aus, was die sagen oder was sie bestätigen möchten. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Problem der Definition und des Wissens. Aber dass der Begriff vegan und der Begriff tierfrei, die passen trotzdem nicht ganz zueinander.
Okay. Ja, vielleicht müsste man da die Definition auch mal nebeneinander legen. habe so ein bisschen das Gefühl in unserem Gespräch, dass das vegan so ein Endkonsumentenbegriff ist oder eben natürlich auch die vegane Lebensweise und damit ja auch, sag ich mal, ein ethischer Grundsatz ist. Und der Animal Free ist irgendwie ein technischer Begriff aus der Lieferkette.
Schon, ja, auf jeden Fall. Und vegan ist einfach in der Branche recht unbekannt, weil ja, dort arbeitet man mit tierfrei. Aber selbst wenn es eine Definition gibt an die Anforderungen, die das Produkt einhalten muss, führt das tatsächlich zu Problemen.
Mhm. Nochmal zurück zu eurem Schwangerschaftstest. Also die Antikörper, die ihr produziert, die sind vegan. Jetzt gehört da ja auch so eine, wie nennt man es? Kartusche? Kassette?
Kassette, genau.
Dazu. Ich habe gesehen, das Thema Nachhaltigkeit bespielt ihr genauso stark wie das Thema vegan. Wie geht ihr das an? Was gibt es da noch für Möglichkeiten, sagen wir, das ganze Produkt auch noch nachhaltiger zu gestalten?
Genau, also die Kassette besteht normalerweise aus ganz normalem Plastik, also ABS-Plastik. Das wollten wir natürlich umgehen und es gibt ja auch Ansätze mit recyceltem Plastik und so weiter. Und wir haben aber geschaut, was gibt es noch für Möglichkeiten, die Kassette zu gestalten. Und ursprünglich wollten wir das papierbasiert machen. Also keine starre Kassette, sondern ja Papier, hartes Papier. Da sind wir aber schnell vor das Problem gestoßen. Das gibt es einfach noch nicht auf dem Markt. Und da es ein Medizinprodukt ist, ist das recht schwer zu etablieren. Und hätte vielleicht noch mehr Forschungsarbeit bedeutet und Zeitverlust in dem Sinne. Und dann haben wir geschaut, was es sonst für Alternativen gibt. Und jetzt arbeiten wir mit Biokunststoff. Also das ist PLA-basiert und wächst also schneller nach, als es dann letztlich verbraucht wird. Und der Schwangerschaftstest ist ein Restmüllprodukt. Das heißt, er ist mit Urin, ich sage mal, verseucht und er gehört danach in den Restmüll. Von daher bringt es mir auch nicht viel, wenn ich da irgendwie was habe, was biologisch abbaubar ist, weil es landet sowieso im Restmüll. Wäre natürlich super schön, aber diese Alternative gibt es leider gar nicht erst. Deswegen haben wir immerhin das, was biobasiert ist. Und dieser Biokunststoff kommt auch aus Deutschland von einem Startup BioVox aus Darmstadt. Und damit haben wir unsere Kassette gestaltet. Der ganz nachhaltige Weg wäre natürlich, wir hätten gar keine Kassette genommen. Wir hätten nur einen reinen Teststreifen. Die gibt es auch zu kaufen. Das sind aber immer die ganz, ganz günstigen Produkte, die meist dementsprechend auch nicht so qualitativ hochwertig aussehen und auch nicht so gerne gekauft werden. Und da wir eher ein Premium-Produkt rausbringen, kam das erstmal nicht ganz in Frage. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Weg, wo wir gerne hingehen möchten, einfach um noch mehr Material zu vermeiden. Aber wir müssen erstmal auf dem Markt ankommen und da haben wir uns für ein schöneres Design entschieden, was besser angenommen wird.
Nachvollziehbar. Und Biokunststoff, PLA, wenn du sagst, das ist ein Restmüllprodukt, dann ist ja der CO2-Fußabdruck das Relevante. Also ist ja ein pflanzenbasierter Kunststoff, das heißt, die Pflanze nimmt CO2 aus der Atmosphäre aus und wenn es verbrannt wird, akkumuliert kein fossiler Kohlenstoff in der Atmosphäre.
Ja, genau.
Fantastisch. Das heißt, ihr steht jetzt kurz vor, oder ihr seid im Zulassungsverfahren für euren Schwangerschaftstest. Ihr seid dabei, eure Seedrunde zu closen. Es klingt, als wäre es ein sehr, sehr spannendes Jahr 2025.
Ja. Also ich sage mal, 24 war auch schon spannend. Jedes Jahr ist hier irgendwie spannend, aber natürlich, man levelt up. Meine Kollegin Stefanie und ich, wir haben gesagt, wir haben uns jetzt inzwischen von Blumanda zu Glutexo weiterentwickelt. Also wer Pokémon noch kennt, wir haben eine Entwicklungsstufe durchgemacht. Und wir sind jetzt angekommen in der Mitte. Und dann gibt es sicherlich später nochmal, so vielleicht in 26, 27, das nächste Level. Dann werden wir zu Glutexo. Also es dauert noch ein bisschen, bis man wirklich oben angekommen ist. Und das hat uns 24 gezeigt. Es war hart. Und 25 wird sicherlich auch hart. Aber ich glaube, wir haben in 24 viel gelernt. Und 25 wird sehr, sehr spannend und hoffentlich auch erfolgreich. Aber ich bin da eigentlich optimistisch.
Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Alina, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Vielen Dank für die spannende Diskussion, die spannende Einblicke in eure Technologie. Ich drücke euch die Daumen für dieses Jahr und dann machen wir das Update in 2-3 Jahren, wenn ihr weiter abgelevelt seid. Bis dahin alles Gute.
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da.
Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback@doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.